Weißt du, wenn wir über so Texte wie das Vaterunser oder auch die goldene Regel nachdenken, dann ist da oft diese Erwartung von völlig vertrauter Routine.
Mhm, absolut.
Also wie so ein altes Gedicht, ne, das man irgendwann mal in der Schule gelernt hat. Man spult die Worte so ab, sie klingen irgendwie beruhigend und man verbucht es dann gedanklich einfach als nette, antike Lebensweise.
Ja, es ist zu einer Art kulturellem Hintergrundrauschen geworden, sozusagen.
Genau.
Wir sind so extrem daran gewöhnt, dass die eigentliche Schärfe der Worte im Alter komplett untergeht.
Aber was passiert eigentlich, wenn man diese Gewohnheit einfach mal abkratzt?
Dann wird's spannend.
Richtig spannend. Denn plötzlich stehst du mitten in dieser echt brutalen, historischen Realität des ersten Jahrhunderts. Und für unsere heutige intensive Entdeckungsreise nehmen wir uns genau das vor. Wir schauen uns die Aufzeichnungen des Historikers und Theologen Dr. Craig Keener an, speziell seine Vorlesungen zum Matthäusevangelium.
Mhm. Eine wirklich faszinierende Quelle.
Ja, absolut. Weil unter diesen scheinbar sanften Texten, da liegt echte Sprengkraft. Also, lass uns direkt mal das Vaterunser aufdrüseln. Jesus erfindet diese Verse ja nicht einfach aus dem luftleeren Raum, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also, es gibt da starke Parallelen zum jüdischen Kaddisch. Das ist ein Gebet, das ebenfalls damit beginnt, den Namen Gottes zu heiligen. Er adaptiert also etwas, das seinen Zuhörern damals zutiefst vertraut war.
Okay.
Aber die feine und doch gewaltige Verschiebung, die passiert direkt am Anfang, bei der Anrede.
Mhm.
In der jüdischen Antike war es zwar üblich, Gott als unseren Vater anzusprechen, aber das bezog sich meistens auf das gesamte Volk Israel.
Also eher so Gott als Schöpfer und Beschützer der Nation, nicht wahr?
Genau. Aber Jesus nutzt hier das aramäische Wort Abba.
Abba, das ist ja eine sehr familiäre, ja fast schon kindliche Anrede, oder?
Ja, extrem intim.
Das bricht ja komplett mit dieser Vorstellung von so einem fernen, unantastbaren Monarchen, vor dem man irgendwie im Staub kriechen muss.
Total. Also in antiken Quellen finden wir diese Form der Anrede in Gebeten so gut wie nie. Sie taucht dann später mal in der rabbinischen Literatur auf, aber meistens nur in Parabellen, also nicht als direkte Ansprache an Gott.
Ah, okay.
Dass Jesus dieses Wort nutzt, durchbricht diese theologische Distanz völlig. Es drückt eine ungewöhnliche Intimität aus, aber gleichzeitig auch eine absolute Abhängigkeit.
Mhm. Wie ein Kind eben.
Ja, man positioniert sich als Kind vor einem Vater, dem man uneingeschränkt vertrauen kann.
Und diese Abhängigkeit, die zeigt sich für viele ja auch am Ende des Gebets. Also in der Version, die heute in fast allen Kirchen gesprochen wird, steht ja dieser majestätische Abschluss. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit.
Ja, die Doxologie.
Genau. Aber Dr. Keener stellt in seinen Notizen da völlig trocken fest, dass dieser Satz im Original-Matthäus-Evangelium überhaupt nicht existierte.
Richtig.
Und da muss ich ehrlich sagen, also das klingt im ersten Moment nach bewusster Manipulation. Ich meine, wenn der Text nicht von Matthäus stammt, wer hat ihn dann heimlich reingeschmuggelt?
Ja, der Gedanke der Manipulation liegt natürlich nahe, aber er verkennt die ganze faszinierende Mechanik der antiken Textüberlieferungen.
Okay, wie meinst du das?
Also die Textkritik zeigt uns, dass das Neue Testament das am besten belegte Werk der gesamten Antike ist. Wir sprechen hier von Tausenden von Manuskripten.
Tausende?
Ja. Zum Vergleich, von Homers Ilias existieren nur einige hundert Kopien und die wurden oft erst Jahrhunderte später angefertigt.
Wahnsinn. Und all diese tausenden neutestamentlichen Texte wurden ja von Hand kopiert.
Genau. Von Schreibern. Die saßen vermutlich nicht in gemütlichen, gut beleuchteten Bibliotheken. Oft waren es Mönche, die unter extrem schwierigen Bedingungen, manchmal sogar unter Verfolgung, arbeiteten.
Mhm.
Und sie kannten diese Texte und die Liturgien ihrer Zeit absolut in- und auswendig. In den frühchristlichen Gottesdiensten war es der absolute Standard, jedes Gebet mit so einem formalen Lobpreis, einer Doxologie, zu beenden.
Ah, warte, ich verstehe, worauf das hinausläuft. Wenn diese frühen Christen das Vaterunser jeden Sonntag im Gottesdienst gebetet haben, und zwar inklusive dieses Lobpreises, dann war das für die gedanklich einfach eine unzertrennliche Einheit, oder?
Exakt. Ein Schreiber sitzt also über dem Matthäustext, kopiert Zeile für Zeile, kommt an das Ende des Vaterunsers, sieht, dass dieser gewohnte Lobpreis fehlt und zieht eine völlig logische Schlussfolgerung.
Er denkt, der Typ vor ihm hat einen Fehler gemacht.
Genau. Er denkt, der Kopist vor mir muss übermüdet gewesen sein und hat das Ende einfach vergessen.
Er fügt es also in bester Absicht ein.
Ja.
Das ist ja gar nicht böswillig. Das ist eher so, also als würde man den Text von einem richtig bekannten Song abschreiben und völlig automatisch den Refrain ergänzen, weil der Kopf ihn eh schon mitsingt.
Besser kann man es nicht ausdrücken. Und der Satz selbst basiert ja theologisch tief auf dem Alten Testament, etwa den Chroniken. Er war inhaltlich völlig unumstritten, nur eben ursprünglich nicht Teil dieses spezifischen Matthäus-Manuskripts.
Okay, wow. Das erklärt einiges. Aber lass uns mal weitergehen. Diese spirituelle Intimität, das vertraute Abba und so, das ist ja die eine Seite. Aber das Gebet wechselt danach brutal in die physische Realität.
Oh ja.
Unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist offensichtlich kein rein spirituelles Konzept, wenn man sich die Leute damals so ansieht.
Überhaupt nicht. Dr. Kina schätzt, dass 70-90% der Menschen im Mittelmeerraum damals ländliche Bauern waren.
90%? Krass.
Ja. Für die war eine Dürre oder eine einzige schlechte Ernte kein wirtschaftlicher Rückschlag. Es war das direkte Todesurteil.
Mhm.
Das Gebet um tägliches Brot spiegelt also eine tiefsitzende, existenzielle Überlebensangst wider. Kenner vergleicht das mit der Zeit Israels in der Wüste,
wo sie auf das Manna gewartet haben.
Genau. Sie waren buchstäblich jeden Tag darauf angewiesen, dass Nahrung vom Himmel fällt, um nicht zu verhungern.
Eine Existenz permanent auf Messerschneide. Und das erklärt dann ja auch, warum die nächste Bitte, dieses Vergib uns unsere Schuld, im griechischen Original ganz wörtlich finanzielle Schulden meint.
Richtig.
Ich war beim Lesen der Quellen echt baff, wie massiv dieses Thema Schulden den Alltag damals dominiert hat. Ich meine, ein Bauer musste sich damals regelmäßig Geld leihen, nur um das Saatgut für das nächste Jahr überhaupt kaufen zu können.
Und die Konditionen auf diesem antiken Kreditmarkt, die waren absolut ruinös. Nicht-jüdische Geldverleiher verlangten teilweise astronomische Zinsen.
Wie hoch reden wir da?
Bis zu 50%.
Puh.
Ja, um die Armen davor zu schützen, war es jüdischen Geldverleihern laut der Tora streng verboten, von anderen Juden überhaupt Zinsen zu verlangen.
Okay, das klingt ja eigentlich nach einem tollen sozialen Ausgleich.
War es in der Theorie auch. Aber dieses System hatte eine gewaltige Schwachstelle. Und zwar das Erlassjahr.
Ah, das Jubeljahr. Alle 7 Jahre wurden sämtliche Schulden per Gesetz komplett gestrichen?
Genau.
Aber Moment, wenn ich das jetzt rein ökonomisch durchdenke, ist das doch eine absolute Katastrophe.
Warum?
Naja, wenn ich weiß, nächstes Jahr ist Erlassjahr, dann gebe ich doch heute keinem Bauern mehr einen Kredit. Das Gesetz zwingt mich ja quasi dazu, mein Geld aus dem Fenster zu werfen.
Exakt, das ist passiert. Die Geldgeber haben aus reinem Selbsterhaltungstrieb die Schalter einfach geschlossen.
Wahnsinn.
Die Folge war völlig paradox. Das Gesetz, das die Armen eigentlich vor der Schuldenfalle bewahren sollte, verwehrte ihnen plötzlich den Zugang zu dem Saatgut, das sie zum Überleben brauchten.
Die Leute drohten also zu verhungern, weil der Kreditmarkt einfach eingefroren ist.
Ganz genau.
Die Bank macht kurz vor dem staatlichen Schuldenschnitt einfach zu. Wie umgeht man denn so eine Krise, ohne jetzt das heilige Gesetz komplett über Bord zu werfen? Das stelle ich mir schwierig vor.
Das war's auch. Aber die rabbinischen Gelehrten entwickelten ein juristisches Konzept, das nannte sich Prostbul.
Prostbul, okay.
Ein genialer formaler Kniff. Der private Geldverleiher gab sein Geld nicht mehr direkt dem Bauern, sondern er übertrug seine Forderung offiziell an den Tempel.
Warte, lass uns das mal kurz aufdröseln. Der Gläubiger ist dann nicht mehr der reiche Nachbar, sondern die religiöse Institution.
Richtig. Der Tempel übernimmt als juristische Person die Rolle des Gläubigers. Denn das Gesetz des Erlassjahres galt explizit nur für private Schulden zwischen zwei Individuen.
Ah.
Schulden gegenüber dem Tempel waren von diesem Schuldenschnitt ausgenommen.
Das ist ja schlau. Der Bauer leiht sich das Geld also formal vom Tempel, kauft sein Saatgut und wenn dann das Erlassjahr kommt, bleibt die Schuld einfach bestehen.
Genau.
Und nach der Ernte zahlt der Bauer an den Tempel zurück und der Tempel reicht das Geld dann wieder an den ursprünglichen Geldgeber weiter.
Ganz genau so lief das ab.
Die haben den Buchstaben des Gesetzes ja bis an die absolute Schmerzgrenze gedehnt.
Das haben sie. Aber eben nur, um den wahren Geist des Gesetzes, also das physische Überleben der Armen, irgendwie zu sichern. Das zeigt überdeutlich, unter was für einem massiven Druck diese Gesellschaft stand. Existenzielle Panik war der Normalzustand.
Ja, und wenn der Altrat aus ständiger Panik besteht, also ob das Saatgut jetzt reicht oder der Gläubiger gleich den Hof fändet, dann verändert das doch unweigerlich die menschliche Psyche, oder?
Die Leute müssen ein unglaublich toxisches Verhältnis zu Geld und Besitz entwickelt haben.
Absolut. Und das rückt Jesu Warnungen vor dem Reichtum in ein völlig neues Licht.
Also was genau bedeutet das dann in dem Kontext? Weil ich meine, das antike Judentum verurteilte Reichtum an sich ja eigentlich gar nicht, oder?
Nee, Wohlstand galt oft sogar als sichtbarer Segen Gottes. Das Problem entstand immer erst dann, wenn der Reichtum dazu führte, dass man Gott vergaß. Das ist so ein warnendes Motiv, das finden wir schon ganz früh, etwa im 5. Buch Mose, wo das Volk durch seinen Wohlstand träge wird. Und Jesus führt hier jetzt diese aramäische Personifizierung des Geldes ein, Mammon. Er stellt die These auf, dass man unmöglich zwei Herren gleichzeitig dienen kann.
Und um diese Zerrissenheit zu verdeutlichen, nutzt er dann dieses Bild, das für unsere Ohren heute fast nach Harry Potter oder so klingt, das böse Auge. Auf Griechisch poneros, im Kontrast zum gesunden Auge.
Ja.
Also wer das heute liest, denkt an irgendeinen magischen Fluch.
Stimmt. Aber im damaligen jüdischen Sprachgebrauch hatte das eine rein wirtschaftliche und psychologische Bedeutung. Nix mit Magie.
Okay.
Das einzelne oder gesunde Auge beschrieb einfach eine großzügige Person. Jemand, der klar auf seine Mitmenschen blickt. Das böse Auge hingegen war der feste Begriff für Geiz, Neid und dieses krankhafte Klammern an materiellem Besitz.
Ein Blick, der durch Gier verzerrt ist.
Genau.
Weißt du, das entspricht ziemlich genau dem, was man heute in der Psychologie als Mangeldenken, also Scarcity Mindset, bezeichnet.
Oh ja, guter Vergleich.
Diese nagende, alles verzehrende Angst, immer zu kurz zu kommen. Wer durch diese Linse auf die Welt schaut, der sieht überall nur das, was fehlt. Man hortet obsessiv, weil man permanent Panik vor der Zukunft hat.
Und Jesus adressiert genau dieses tiefe Mangeldenken, wenn er kurz darauf über die Sorge spricht. Er greift dabei nicht auf irgendwelche abstrakten Theologien zurück, sondern auf die Biologie. Er verweist auf die Vögel und die Lilien.
Wie Salomo damals.
Exakt. Er macht deutlich, Sorge hat keinerlei physischen Nutzen, sie verlängert das Leben um keine einzige Elle. Dr. Kina zitiert an der Stelle sogar das Buch Jesus Sirach, das warnt davor, dass ständige Sorgen die Lebenszeit buchstäblich verkürzen.
Das ist ja quasi antike Psychosomatik.
Ja, absolut. Und Gott verspricht im Gegenzug die Grundlagen. Jesus spricht spezifisch von Nahrung und einem Mantel.
Warum gerade ein Mantel?
Laut dem 2. Buch Mose war der Mantel essentiell. Er diente nachts als einzige Decke. Ohne ihn konnte man im kühlen Nahen Osten schlichtweg erfrieren. Es geht hier also nicht um Luxus. Es geht um die Zusage des nackten Überlebens, um dieses harte Mangeldenken endlich zu durchbrechen.
Aber dieses Mangeldenken, das beschränkt sich ja nie nur auf das Bankkonto. Wer permanent Angst hat, der projiziert diese Härte oft auch auf andere. Und das bringt uns direkt zu Kapitel 7, dem Richten über Mitmenschen.
Ja, das bekannte Bild.
Der Splitter und der Balken im Auge, das kennt jeder. Aber die antike Bedeutung war offenbar noch viel extremer, als wir das heute wahrnehmen, oder?
Oh, die damaligen Zuhörer müssen das als eine bitterböse Satire verstanden haben. Dr. Kina zieht Parallelen zum Talmud, aber der eigentliche Kontext, der liegt in der antiken Medizin.
Medizin?
Ja. Bei Augenchirurgen galt damals das juristische Prinzip Auge um Auge wortwörtlich.
Warte mal, also echt wörtlich?
Ja. Zerstörte der Arzt dein Auge bei einer unachtsamen Operation, dann durfte man als Strafe sein eigenes Auge zerstören.
Oha!
Das Berufsrisiko für einen Chirurgen war damals also immens hoch.
Ein Arzt ging extrem vorsichtig vor. Und wenn Jesus nun das Bild eines Mannes zeichnet, der selbst einen riesigen Holzbalken im Auge stecken hat und der versucht als Chirurg filigrane Arbeit am Auge eines anderen zu verrichten.
Das ist ja pure Comedy.
Es ist grotesk. Es entlarvt die völlige Absurdität moralischer Überheblichkeit. Man ignoriert gigantische eigene Fehler, will aber beim anderen chirurgische Korrekturen vornehmen. Und doch scheint Jesus direkt danach eine ziemliche harte Linie zu ziehen. Werft eure Perlen nicht den Schweinen vor. Das wirkt extrem hart. Geht es hier darum, Boundaries, also Grenzen zu setzen, weil man Ressourcen nicht verschwenden soll?
Genau das ist es. Dr. Kina verweist auf das Buch der Sprüche, Kapitel 23. Die Weisheitstradition machte klar, Wahrheit und Zurechtweisung sind unglaublich wertvoll. Es ist destruktiv, sie jemandem aufzuzwingen, der sie eh verachtet und nur darauf wartet, dich anzugreifen.
wie bei Internet-Trollen heute.
Guter Punkt. Man muss erkennen, wo eine Diskussion fruchtbar ist und wo sie einen nur zerstört.
Das erfordert echt Fingerspitzengefühl. Ein Prinzip, das dann ja in dieser goldenen Regel kulminiert. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch.
Wobei diese Maxime damals weithin bekannt war. Herodos, Seneca, Konfuzius.
Alle hatten die.
Ja, aber meinst du in der negativen Form, was du nicht willst, dass man dir tue?
Das füg auch keinem anderen zu.
Genau. Dr. Kina erzählt dazu diese super witzige Geschichte über die Rabbiner Schammai und Hillel. Ein Typ, also ein Nichtjude, fordert den strengen Schammai auf, ihm die ganze Tora zu erklären, aber unter der absurden Bedingung, dass er dabei auf einem Bein steht.
Ja, Schammai war Zimmermann. Er sieht das als pure Provokation und jagt den Mann mit einem Messstab einfach vom Hof.
Aber der Mann geht dann zu Hille. Selbe Forderung. Und Hille bleibt völlig cool. Er sagt auf einem Bein, was dir verhasst ist, tu deinem Nächsten nicht an. Das ist die ganze Tora.
Hille und Jesus waren sich da also sehr einig.
Ja. Aber der entscheidende Bruch geschieht am Ende der Bergpredigt. Jesus nutzt dieses bekannte Gleichnis vom Haus, das auf Felsen oder auf Sand gebaut ist.
Und der Fels, der stand doch damals immer für die Tora, oder?
Völlig unmissverständlich, ja. Jeder kannte das. Aber Jesus tauscht das Fundament aus. Er sagt, wer diese meine Worte hört und tut, baut auf Fels.
Er setzt sich selbst an die Stelle der Tora.
Ja. Das ist keine bloße Interpretation mehr. Das ist die Inanspruchnahme einer absoluten göttlichen Autorität.
Kein Wunder, dass die Leute entsetzt waren. Und diese Autorität, die bleibt ja nicht theoretisch. In Kapitel 8 und 9 wird sie physisch bei den Wunderheilungen. Dr. Kina warnt ja davor, das nur als spirituelle Metaphern zu sehen, oder?
Richtig. Man muss sich die antiken Asklepios Tempel ansehen. Asklepios war der Gott der Heilkunst. Da hingen Wände voller Zeugnisse. Die Leute suchten dort keine psychologische Betreuung.
Die brauchten echte Heilung.
Ja. Ein funktionierendes Bein, ein sehendes Auge. Die Macht Gottes manifestiert sich laut Matthäus eben nicht nur im Geist, sondern tief in unserer fehlerhaften Biologie.
Das intensivste Beispiel dafür ist für mich der Aussätzige in Matthäus 8. Laut dem Gesetz in Levitikus 13 war diese Krankheit ja ein soziales Todesurteil.
Absolut.
Der musste unrein rufen, kaputte Kleider tragen. Das war eine wandelnde Quarantänezone.
Und der bittet Jesus um Reinigung. Jesus hätte ihn einfach aus der Distanz durch ein Volt heilen können. Das tut er bei anderen ja auch.
Genau.
Aber stattdessen tut er das Unfassbare. Er streckt die Hand aus und berührt ihn. Das ist, als würde ein Arzt heute völlig ohne Schutzkleidung auf die Isolierstation gehen und den hochinfektiösen Patienten absichtlich umarmen.
Ganz genau.
Er macht sich selbst rituell unrein, um dem Mann seine Reinheit zu geben. Er saugt das quasi auf.
Und danach kommt das berühmte Messias-Geheimnis. Er sagt ihm, erzähl niemandem davon.
Wegen der Massen. Ja, Jesus suchte nicht den Ruhm als Wundertäter. Er schickt ihn zum Priester, damit der Mann das offizielle Protokoll durchläuft und wieder sozial in die Gemeinschaft aufgenommen wird.
Er steigt also wirklich voll in den Schmutz und die Isolation der Menschen hinab. Und das fasst unsere Erkenntnisse von heute eigentlich perfekt zusammen. Von den verrückten Steuerschlupflöchern der Geldverleiher über den Humor mit den blinden Chirurgen bis hin zu dieser bewussten Entscheidung, soziale Barrieren einfach einzureißen.
Es ist ein Bild, das uns bis heute herausfordert. Jesus hat die Isolation durchbrochen und das Risiko auf sich genommen.
Mhm.
Und wenn das für uns heute mehr sein soll als nur Geschichte, dann stellt sich eine harte Frage. Wer sind denn die Aussätzigen in unserer modernen, vernetzten Gesellschaft? Wer gilt heute als unberührbar? Und sind wir bereit, unsere eigene, sichere, saubere Position zu riskieren, um genau auf diese Menschen zuzugehen?
Wow, ein wirklich schwerer und extrem tiefgehender Gedanke, den jeder für sich selbst mal durchdenken muss. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns gemeinsam diese Schichten abzukratzen. Lass das ruhig ein wenig nachwirken. Und wir hören uns dann bei der nächsten tiefgehenden Analyse. Bis dahin.